Herzlich willkommen auf den Wellen von Radio Prag, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Markéta Maurová. Wir beginnen mit den Nachrichten. Die Wähler in Tschechien haben über die Besetzung eines Drittels des Senats entschieden. Die sozialliberale Regierung hat dabei ihre Mehrheit in der oberen Parlamentskammer verloren. Ihre Sitze gewannen vor allem Kandidaten von der Demokratischen Bürgerpartei ODS und von den bisher außerparlamentarischen Parteien. Kandidaten der Regierungsparteien, das heißt der Sozialdemokraten, Christdemokraten und Unionisten, siegten in nur 9 der 27 Wahlbezirke, in denen die Senatswahlen in diesem Jahr stattfanden. In die obere Parlamentskammer wurden 9 Senatoren von der ODS, 7 Sozialdemokraten, jeweils ein Christdemokrat, Unionist und Kommunist gewählt. 8 Sitze wurden von Kandidaten der bisher außerparlamentarischen Parteien und unabhängigen Kandidaten besetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,55%. Die höchste Zahl der Stimmen in den Kommunalwahlen, die gleichzeitig mit der zweiten Runde der Senatswahlen stattfanden, haben ebenfalls die Bürgerdemokraten ODS gewonnen. Ihre Kandidaten wurden von 25,36% der Bürger gewählt. Was die Zahl der gewonnenen Mandate betrifft, stammen die meisten Kommunalpolitiker traditionell aus den Reihen der unabhängigen Kandidaten. Diese werden fast 55% der insgesamt 62.000 Sitze in Lokalvertretungen besetzen. Von den politischen Parteien erwarben die höchste Zahl der Sitze die Christdemokraten, und zwar 10%. 9% der Mandate gewannen jeweils die Bürgerdemokraten und Kommunisten. Die Sozialdemokraten besetzen 7,6% der Sitze in Gemeindevertretungen. Die Freiheitsunion Demokratische Union gewann knapp 1% der Mandate. Zu Wahlurnen kamen 43,38% der tschechischen Bürger. Nach der Meinung von Premier Wladimír Špidla werden die Ergebnisse der Senatswahlen die bevorstehende Wahl des Staatsoberhauptes nicht wesentlich beeinflussen. Er räumte ein, dass die unabhängigen Kandidaten eine starke Position im neuen Senat haben. Er glaube jedoch nicht, dass sie begeisterte Anhänger von Václav Klaus als Staatsoberhaupt wären. Der ODS-Parteivorsitzende Václav Klaus meint, dass der Erfolg seiner Partei in den Wahlen, besonders in den Kommunalwahlen, ein gutes Signal für seine eigene Kandidatur auf den Posten des Präsidenten sei. Soweit die Nachrichten. In unserem Programm geht es aber gleich weiter.
Fast überall auf der Welt wird der Jahreskreis von diversen, aus verschiedenen Brauchtümern hervorgegangenen Festen begleitet. Manche Regionen tun sich aber in der Pflege jener Traditionen ganz besonders hervor. Dies gilt zum Beispiel für jenes südostmährische Gebiet, das auf Tschechisch Slovácko genannt wird und für das die deutsche Sprache nur eine unzureichende und etwas irreführende Bezeichnung parat hat, nämlich mährische Slowakei. Mehr über diesen Landstrich und vor allem seine aktuellen Festivitäten erfahren Sie im folgenden Schauplatz von Gerald Schubert.
Schauplatz. Mährische Slowakei. Irreführend mag dieser Name zwar sein, ganz falsch liegt man aber mit ihm nicht. Denn auch wenn die Region auf tschechischem Gebiet liegt, so geht der dort gesprochene Dialekt schon eindeutig ins Slowakische. Und auch andere Merkmale der örtlichen Kultur, wie etwa die Trachten oder die Musik, haben teilweise schon eher slowakischen Charakter. Und, anders als in Böhmen, das als Land der Bierbrauer und Biertrinker bekannt ist, ist hier in Südostmähren die Weinkultur tonangebend. Unter den Volksfesten, die hier gefeiert werden, nimmt denn auch der Wein eine besondere Stellung ein. Und zwar werden im Herbst in den verschiedenen Gemeinden der Region stets die sogenannten Hody abgehalten, was wir behelfsmäßig einfach als Weinfest übersetzen wollen. Ich lade Sie nun zu einem Kurzbesuch in das 4500 Einwohner zählende Städtchen Vracov ein, wo dieses Fest am vorvergangenen Wochenende stattfand. Zunächst habe ich den Vizebürgermeister der Stadt, Jaromir Repik, danach gefragt, warum gerade in der genannten Region jene Tradition so besonders gepflegt wird.
Není tady žádný průmysl, je to spíš s otázkou tradice, že tady byla velmi rozšířená.
Hier gibt es keine Industrie, hier ist alles eher eine Frage der Tradition. Denn es gibt in dieser Gegend seit jeher eine starke landwirtschaftliche Produktion und die Menschen hier beschäftigen sich eben immer in erster Linie mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Das tradiert in Vrazov bis heute. Wir sind eher ein kulturelles Zentrum, würden auch gerne vermehrt ein touristisches Zentrum sein, aber Industrie gibt es hier eben nicht. Das heißt, man kann sagen, hier handelt es sich eher um den malerischen Teil Südmeerens mit einer sehr reichen Folklore. Und dazu gehören eben auch unsere Vrazover Weinfeste.
Die von Herrn Repik beschriebene Ausrichtung auf die Landwirtschaft gilt eigentlich für die gesamte Region. Das heißt aber nicht, dass sich die Formen der Brauchtumspflege in den einzelnen Gemeinden aufs Haar gleichen würden. Ganz im Gegenteil. Jedes Städtchen legt Wert auf seine ganz spezifischen Eigenheiten und es kann schon mal vorkommen, dass sich die Tracht in dem einen Dorf von der Tracht im nur wenige Kilometer entfernten Nachbardorf ganz wesentlich unterscheidet. Auch die Symbolik der Feste kann sehr unterschiedlich sein. In Vrazov etwa haben die genannten Hodi den Beinamen Sviencem a Gacerem, also mit Kranz und Erpel. Was es damit auf sich hat, erklärt uns ebenfalls Vizebürgermeister Repik.
Je to vlastně specifikum Vrazova.
Das ist eigentlich ein Spezifikum von Vrazov. Der Umzug am Samstag ist einem jungen Trachtenpärchen gewidmet. Und alle, die in Trachten an der Feier teilnehmen, ehren dabei als Symbol einen grünen Kranz mit allerlei Blumenschmuck. Am zweiten Tag dann wird in einem Korb ein lebender Enterich getragen. Und das ist eben das zweite Symbol dieser Feierlichkeiten. Auf diese Art wird also das Fest in zwei Teile geteilt. Für junge, noch ledige Paare ist der erste Tag ein Symbol. Und am zweiten Tag sind es ältere, verheiratete Paare. Da ist also der erste Tag der mit dem Kranz, der zweite der mit dem Erpel.
Gesichert ist die Herkunft dieser Symbolik laut Herrn Repik nicht. Auf den ersten Blick mag sie vielleicht einleuchtend sein. Der Blumenkranz als Fruchtbarkeitssymbol, der Enterich als Zeichen des leiblichen Wohlergehens im Alter. Doch Vorsicht, die Entwicklung lokaler Folklore und ihrer Symbolik ist oft weit komplexer, als es eben auf den ersten Blick scheint. Begeben wir uns aber nun auf den Hauptplatz von Vrazov, vor das Rathaus, wo das Fest offiziell beginnt. Bevor es jedoch soweit ist, muss ein junger Mann aus der sogenannten Chassa, das ist die Dorfjugend, die die Hodi vorbereitet, den Bürgermeister auf dem Balkon des Rathauses trickreich um Erlaubnis bitten.
Im Namen der ganzen Chassa verspreche ich Ihnen, dass das Fest lustig wird und dass wir Ihnen keine Schande machen werden. Und damit Ihnen die Erlaubnis leichter fällt, haben wir Ihnen diesen Wein hier zum Kosten mitgebracht.
Der Bürgermeister trinkt, berät sich kurz mit den anderen Ratsherren und meint schließlich:
Vážená Chaso, tak jsme se snesli, že všechno funguje, všechno je v pořádku. Takže hody budou.
Liebe Chassa, wir sind übereingekommen, dass alles funktioniert und dass alles in Ordnung ist. Also, das Fest kann stattfinden.
Darf ich Sie fragen, warum sind Sie heute hierher gekommen?
Ich bin zu einem Weinfest gekommen hier in Vrazov und ich wollte die Leute sehen, wie sie hier in den Trachten in einem Umzug gehen. Ja, und das ist ganz interessant, gefällt mir bisher gut.
Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf?
Ich komme aus Prag, also ich bin Gast hier. Eine Freundin von mir ist hier geboren und so, ich wurde eingeladen von ihr.
Die junge Pragerin passt somit gut in das Bild, das Vizebürgermeister Repik von den Gästen zeichnet, die zu den Hodi nach Vrazov kommen. Nach der Rolle befragt, die der Tourismus dabei spielt, meinte er nämlich:
Touristen, kteří k nám přijedou, tak jsou to spíš známí nebo rodinní příslušníci.
Die Touristen, die zu uns kommen, sind meist Bekannte oder Familienangehörige von Bewohnern. Aber eigentlich sind die Bratzower Hodi keine Touristenattraktion, denn wir haben hier nicht so viele Unterbringungsmöglichkeiten und wir haben auch sonst gar nicht die Kapazitäten, um daraus ein kommerzielles Folklorefest zu machen. Das heißt, es kommen wirklich nur die Gäste der einzelnen Familien. Man veranstaltet das Fest in Bratzow auch nicht, um auf die Stadt aufmerksam zu machen, sondern es handelt sich eben um eine Unterhaltung der örtlichen Bewohner und ihrer Besucher, die Lust haben, hierher zu kommen und sich an dem Fest zu beteiligen.
Diejenigen, die nun auf den Geschmack gekommen sind, muss ich auf die südmährischen Weinfeste vertrösten, die vereinzelt noch diesen November oder eben dann im nächsten Jahr wieder stattfinden. Vorerst aber tut es vielleicht auch ein Glas Wein und ein kurzes Stück der für die Region typischen, leicht schwermütigen Musik, die auf der samstäglichen Abendveranstaltung gespielt wurde. Damit ist unser Magazin Schauplatz für heute auch schon am Ende. Am Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Gerald Schubert.
Und nun, bevor ich Sie, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Kultursalon einladen werde, hören Sie zunächst ein Feuilleton von Dagmar Kebelova zum kommenden NATO-Gipfel in Prag. Ende November wird die Stadt Prag ihren kleinen Krieg haben. Seit Monaten berichten die tschechischen Medien über Sicherheitsübungen. Da wird gehüpft, dort wird gesprungen und geschossen, hier wird Straßenkampf gegen Randalierer geübt, dieser und jener Überschlagflugzeugtyp wird über unseren Köpfen sausen. All diese Informationen deuten mehr auf eine Kriegserklärung hin als auf die Austragung eines historischen NATO-Gipfeltreffens. Ja, wenn Staatsoberhäupter aus 45 Ländern sich in einer Stadt treffen, dann darf die Sicherheit bestimmt nicht auf leichte Schulter genommen werden. Das halten die meisten Bürger eines demokratischen Landes und eines NATO-Mitgliedstaates ohnehin für selbstverständlich. Gleiches gilt für den Rücktritt des Innenministers, falls er und seine Männer bei der Gewährleistung der Sicherheit versagen sollten. Prag ist anders. Anstatt auf die Bedeutung dieses historischen Gipfeltreffens sowie auf die große Chance hinzuweisen, die Tschechien bei seiner Ausrichtung bekommt, werden die Bürger mit spitzfindigen Sicherheitsdetails überschüttet, die ihnen im Endeffekt nicht viel bringen. Die Anweisungen des Innenministeriums, wie sich der brave Bürger in den Tagen des Gipfeltreffens zu benehmen hat, können einen fast beleidigen. Setzen Sie die Geduld der Polizisten nicht auf Probe. Die Polizei wird ihren persönlichen Wünschen, auch wenn diese wichtig sind, nicht nachkommen oder gar, etwa im Falle von Krawallen, es handelt sich um keinen Film, sondern um eine reale Gefahr für ihre Person. Die Kinder sollen gar aus der erwarteten Hölle geschafft werden. Das Gipfeltreffen könnte überhaupt außerhalb Prags stattfinden und, wie der Regierungsbeauftragte für den Gipfel Alexander Vondra meinte, die Prager könnten ja einstweilen in die Shoppingzentren am Rande der Stadt einkaufen gehen. Es ist aber nicht nur die Angstmacherei und die beschränkte Sichtweise auf das ganze Ereignis, das einen traurig stimmt. Wieso spricht hierzulande kaum jemand über die wirkliche Bedeutung dieses einmaligen Treffens? Bei dem mit der Aufnahme von mehreren ehemaligen Ostblockstaaten endgültig der eiserne Vorhang weggeschafft und die größte NATO-Erweiterung der Geschichte vor sich gehen wird? Noch dazu, wo dieses Gipfeltreffen zum ersten Mal in einem neuen Mitgliedsland stattfindet, welches einst hinter dem eisernen Vorhang lag, und zwar in der Stadt, in der einst Warschauer Pakt aufgelöst wurde? Und warum hat gerade Prag die Ehre und nicht vielleicht Warschau, das die Hauptstadt des wichtigsten Landes der Region ist? Weil wir Tschechen so freundlich sind und Prag die tolle goldene Stadt ist? Nicht doch. Aber zu sagen, dass das Land dies seinem Präsidenten Václav Havel zu verdanken hat, der sich dafür, sowie für viele andere Dinge, unter anderem die Aufnahme in die NATO selbst, jahrelang unermüdlich eingesetzt hat, das bringt nicht viel Popularität. Daher auch kein Fressen für die hiesigen Medien. Ob der tschechische Bürger auch über den Inhalt der Prager Gespräche und die Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der Welt und ihrer Sicherheit erfahren wird? Wahrscheinlich nicht, zumindest kaum aus seiner Zeitung. Vom 6. bis zum 16. November findet in Prag das 7. Theaterfestival Deutsche Sprache statt. Neben hochkarätigen Inszenierungen und Lesungen findet in diesem Jahr auch erstmals ein Off-Programm statt, das von einer neuen Generation junger tschechischer Theatermacher gestaltet wird. Zur diesjährigen Auflage des Festivals informiert im Kultursalon Martina Čoka.
Kafka reflektierte einmal in einem Brief die Situation eines jüdischen Schriftstellers in Prag, der in Deutsch schreibt. Seine Situation. Dabei sprach er von drei Unmöglichkeiten. Es ist unmöglich, nicht zu schreiben. Es ist unmöglich, nicht in Deutsch zu schreiben. Und es ist unmöglich, in einer anderen Art und Weise zu schreiben. Prag ist eine Stadt, die einst jüdische, tschechische und deutsche Kultur gleichermaßen beheimatete. Kafkas, Rilkes und Hascheks Prag. Seit 7 Jahren findet hier alljährlich im Herbst das Deutsche Theaterfestival statt. Das versucht, einen Teil dieser kulturellen Vielfalt wiederzubeleben. Die Bedeutung eines solchen Festivals für Prag schildert Pavel Kohut, Schriftsteller und Mitbegründer des Festivals.
Prag hat eigentlich eine uralte Tradition des deutschen Theaters. Es muss gesagt werden, dass das deutsche Theater früher in Prag professionell spielte als das tschechische Theater. Aber dann gab es das goldene 19. Jahrhundert, wo diese beiden Sprachen theatralisch ihren Höhepunkt erreicht haben. Nach dem Bau des Nationaltheaters auch die Deutschen in Prag das Neue Deutsche Theater gebaut haben. Das ist die heutige Staatsoper. Und ich selbst wurde groß in einer Stadt, die zweisprachig war und drei Kulturen beinhaltete, auch die jüdische Kultur. Und das hat mir natürlich dann viel, viel, viel später gefällt, weil Sie wissen, eigentlich fand der größte Bevölkerungsumschlag statt, nachdem die Deutschen die Juden vernichtet und die Tschechen die Deutschen also aus dem Lande verwiesen haben. Und plötzlich war hier eine Monokultur. Und das ist keine monokulturelle Stadt. Man muss sich die Stadt nur anschauen. Man sieht, dass eigentlich der große Geist dieser Stadt, Karl IV., schon damals, vor 600 Jahren, nach der Qualität und nicht nach der Nationalität die Aufgaben vergab. Und wir wollten es wieder so lebendig machen. Und es war plötzlich in der Luft, dass so etwas möglich sein kann. Und zum Glück ist es gelungen, das zu starten. Und jetzt sind wir dabei, alles zu versuchen, dass dieses Projekt nicht stirbt.
Vom 6. bis 16. November wird das Festival in diesem Jahr stattfinden. Und wie jedes Mal lässt es auch dieses Jahr wieder etliche Höhepunkte erwarten. Zum aktuellen Programm und seinen Schwerpunkten fragte ich Festivaldirektorin Jitka Jilkova.
Auf alle Fälle bringen wir dieses Jahr eine Aufführung, die wir uns sehr lange gewünscht haben. Das ist Rosmersholm vom Wiener Burgtheater in der Regie von Peter Zadek. Und mit den wunderbaren Darstellern kann man das Stück oder diese Aufführung sicher nicht anders als ein Highlight benennen. Aber die Kinder des Olymp, die wir zum Schluss bringen, das ist natürlich eine... Ja, man kann ruhig sagen, eine akrobatische Aufführung, eine wunderbare. Und außerdem soll sie in Prag zum letzten Mal gezeigt werden, sodass mit größter Wahrscheinlichkeit sogar die Kulissen in Prag bleiben und zerstört werden sollten.
Außerdem soll es eine Inszenierung zum Thema Fußball geben. Leben des Männer ist die Inszenierung eines Monologs. Es ist das Selbstgespräch eines Fußballtrainers. Der Text des jungen deutschen Erfolgsautoren Thomas Brosig handelt vor allem von Fußball, aber auch von aktuellen Problemen der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart und wird vom Deutschen Theater Berlin auf die Bühne gebracht. Pavel Kohut ergänzt das literarische Rahmenprogramm des Festivals.
Außerdem haben wir drei große Abende, die zwar als klein genannt werden können, aber im Prinzip sind sie groß, nämlich drei Lesungen. Zwei reine Lesungen, das ist die Senta Berger, die bei uns den Schnitzler liest, und Maximilian Schell, der auch bei uns einen Lesenabend sogar mit Diskussion haben wird. Und der dritte Abend, das ist etwas ganz Besonderes, das ist Einer der besten Dichter unseres Landes, Jiří Gruša, momentan tschechischer Botschafter in Wien. Und einer der interessantesten Publizisten Deutschlands, Jürgen Serke, der die berühmten Bücher Verbrannte Dichter, Verbannte Dichter und Böhmische Dörfer schrieb. Und die beiden werden einen Abend miteinander gestalten.
Dieser Abend steht unter dem Titel Hommage Collage und ist als literarische Reminiszenz an die großen tschechischen Poeten Jiří Collage und wie Ivan Blatný angelegt. Gruša wird eigene Übersetzungen von Collage-Gedichten lesen, die hier erstmals in deutscher Sprache zu hören sind. Außerdem lesen Serke und Gruša auch aus eigenen Werken. Beide wurden erst unlängst mit dem Preis Litera ausgezeichnet, einem Preis für die besten literarischen Werke des Jahres. Neben dem offiziellen Programm gibt es in diesem Jahr erstmals das sogenannte Off-Programm. Hören Sie Näheres dazu von Jitka Jilkova.
Ein Tag soll dem Thema Fußball gewidmet werden, ein Tag dem Thema Nazismus und Sudetendeutschland und die Beziehungen zu den Sudetendeutschen und der dritte Tag oder Abend soll dem Thema Rassismus, Neonazismus gewidmet werden mit Videoprojektionen, Vorträgen, aber auch mit Musik.
Dieses Programm wird vor allem improvisatorischen Charakter tragen, wobei der Rahmen und die künstlerische Leitung jedoch feststeht. Pavel Kohut beschreibt es als Experiment.
Zum ersten Mal nach 7 Jahren beginnt bei uns ein Generationswechsel, kann man sagen. Wir haben dieses Programm angeboten den jüngsten Kollegen, die erst unlängst die Theaterschule beendet haben. Und es ist auch ein Versuch, ob das auch in den nächsten Jahren wirklich ein Bestandteil unseres großen Programms sein kann.
Das Prager Theaterfestival deutscher Sprache existiert nunmehr seit 1996. Mittlerweile ist es zu einer festen Tradition in der Prager Kulturlandschaft geworden und wird vom Publikum ausgesprochen gut angenommen. Dazu und zur Auswahl der Stücke hören Sie Festivaldirektorin Jitka Jilkova.
Das Festival wird jedes Jahr von dem Publikum schon ziemlich erwartet. Es gehört dazu, dass wir uns bemühen, interessante Aufführungen nach Prag zu bringen. Aber interessant in dem Sinne, dass es manchmal so Inszenierungen sind, welche man in Prag noch nicht kennt. Wir sind bemüht, neue, entweder ganz berühmte oder junge Regisseure vorzustellen, Regiearbeiten, die vielleicht in Prag nicht üblich sind oder nicht sehr oft gesehen werden können. Und wir bemühen uns auch, neue Theaterstücke vorzustellen, das heißt neue deutschsprachige Autoren dem Publikum vorzustellen.
In der bisherigen Geschichte des Festivals gab es immer wieder namhafte Regisseure und brillante Inszenierungen zu sehen. Einige herausragende Stücke und die Entwicklung des ganzen Projektes schildert Pavel Kohut.
Also zunächst, als wir begannen im Jahre 96, dann mussten wir eine Lücke füllen, nämlich eine Lücke von 50 Jahren, wo das deutschsprachige Theater so gut wie unbekannt war. Und deswegen begannen wir mit den großen Regiestars der Zeit und mit den großen Theatern der Zeit. Also wir begannen, wenn ich mich noch richtig erinnere, waren hier das Burgtheater, Thalia Theater Hamburg, Deutsches Theater Berlin, Münchner Kammerspiele und Züricher Schauspielhaus, also wirklich Crème de la Crème. Und dann war es natürlich ein Schock, weil plötzlich hat man verstanden, dass da neben uns eine große Theaterkultur existiert. Und seit der Zeit beginnt das Interesse des Publikums, das wir dann immer wieder irgendwo hinleiten wollten, zum Beispiel als wir mit den neuesten Jungstars kamen, Ostermeier und so, ja, die also plötzlich auch hier begeisterten. Und dann kamen wir eben mit den 12-stündigen Epos-Schlachten. Und dann kamen wir im vorvorigen Jahr mit 6 Regionalbühnen sozusagen. Plötzlich kamen nicht die Großen, aber die Vorstellungen blieben groß und großartig. Und man sah, diese Kultur ist nicht nur zentral in den Hauptstädten vorhanden, sondern überall in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass wir jedes Jahr eine Chance haben, immer etwas Neues zu bringen.
Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr wird sicher Rosmersholm vom Wiener Burgtheater sein. Diese Inszenierung gewann im letzten Jahr den Nestroy, den ersten Wiener Theaterpreis in mehreren Rubriken. Unter anderem für die beste deutschsprachige Aufführung und die beste Regie. Pavel Kohut erläutert das Besondere dieser Inszenierung anhand einer schönen Analogie.
Ich habe bei der Pressekonferenz gesagt, wo es mir damals einfiel, dass ich habe die Vorstellung zweimal gesehen in Wien im Burgtheater und sagte, es kommt mir so vor, als zeichnete Picasso auf alte Tage noch einmal ein realistisches Pferd. Mit allem Können, das er also gewonnen hat, mit aller Vereinfachung, die er gelernt hat, noch einmal ein Pferd. Weil die Vorstellung ist eigentlich eine der einfachsten, die ich je gesehen habe. Und trotzdem ist sie also grandios.
Ein deutschsprachiges Theaterfestival in Prag ist von doppelter Bedeutung in einer Zeit nicht immer reibungsloser tschechisch-österreichischer und tschechisch-deutscher Beziehungen. Pavel Kohut, der auch maßgeblich an der Erklärung zur deutsch-tschechischen Versöhnung im Jahr 1997 mitwirkte, sieht die Lage entspannt und den Einfluss eines solchen Festivals äußerst positiv.
Ich nehme an, die Beziehungen sind künstlich angespannt und widerspiegeln zum Glück nicht die effektive Lage der Situation, weil ich glaube, dass die Beziehungen zwischen den Gesellschaften der deutschen und der österreichischen und der tschechischen Gesellschaft eigentlich historisch gesehen nicht so gut waren wie jetzt. Wir führen keine Kriege, wir diskutieren, wir beschimpfen uns ab und zu. Wir haben viele Sachen, die uns entfernen, aber auch sehr viele und mehrere noch, die uns also näher bringen. Und ich glaube, das Festival gehört zu den tausend und einer Aktivität, die eben das retten, was die Politik vernichtet ab und zu.
Sollten Sie das Festival besuchen wollen, empfiehlt es sich bald möglichst Karten zu reservieren. Es wird auch in diesem Jahr wieder mit ausverkauften Häusern gerechnet. Der Kartenvorverkauf erfolgt im Verkaufsnetz von Ticketstream und in allen Zweigstellen der Reisebüros Fischer und Autotourist. Telefonisch bestellen können Sie unter 224 263 049. Weitere Informationen zum Festival finden Sie unter www.theater.cz.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní